Ich habe die letzten Jahre das Vorrecht, zweimal Christi Himmelfahrt Gottesdienste zu feiern. Gestern habe ich schon den ersten Gottesdienst gehabt mit Kindergartenkindern in Soest. Und das ist schon eine spannende Sache, solche Feiertage, die, wie Rudi schon sagte, doch recht stiefmütterlich behandelt werden, auch unter Christen. Wie erklärt man Kindergartenkindern das, was Christi Himmelfahrt bedeutet, die Relevanz für unser persönliches Leben? Und ich kann mir vorstellen, der ein oder andere von uns sitzt heute vielleicht auch hier und denkt, naja, mit Ostern kann ich was anfangen, mit Weihnachten, Pfingsten wird es vielleicht auch schon bei dem einen oder anderen ein bisschen schwierig. Aber Christi Himmelfahrt, was gibt es da zu feiern? Welche Freude sollte da unser Herz erfüllen im Blick auf bestimmte geistliche Wahrheiten, die gerade dieser Feiertag uns ja deutlich machen will? Was hat es mit Christi Himmelfahrt auf sich? Gibt es etwas als Kinder Gottes wirklich zu feiern? Und Rudi hat uns ja schon mit hineingenommen und einen ganz wesentlichen Schwerpunkt schon vorweg hingewiesen. Ich denke, dass dieser Feiertag eine Quelle geistlichen Segens für uns ist, von dem wir profitieren können und an dem wir immer wieder neu, wenn eben solche Feiertage begangen und gefeiert werden, wo wir uns dessen neu bewusst werden sollen und dass das auch wieder neu sich in unseren Herzen verankert. Ich glaube, so Feiertage, auch Ostern und Weihnachten, sind ja nicht da, dass man sagt, das ist nur wichtig, um einen Tag im Jahr zu feiern, sondern diese Tage brauchen wir, weil wir so vergessliche Menschen sind, um uns immer wieder neu daran zu erinnern, welche geistlichen Tatsachen mit diesen Feiertagen verbunden sind. Und so möchte ich euch heute mitnehmen in den Segen der Himmelfahrt Jesu Christi für uns, für dich und mich heute. Vor allem in seinen Abschiedsreden, Johannes 14 bis 16, spricht Jesus unter anderem auch über den Zweck und die Bedeutung seiner Rückkehr zum Vater. Die Jünger waren ja nicht sehr begeistert. Sie waren betroffen, bestürzt, traurig, als Jesus ihnen schon vor seinem Tod darüber erzählt hat, dass er zurückgehen wird zum Vater. Und einen Text nimmt uns mit hinein in einen der Segnungen, denn mein erster Gedanke, Jesus bereitet seinen Nachfolgern eine Wohnung. Und wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen, Johannes Evangelium Kapitel 14, die Verse 1 bis 3. Da sagt Jesus seinen Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Von Anbeginn der Schöpfung lag es Gott, unserem Schöpfer am Herzen, Gemeinschaft mit uns zu haben. Er wollte, dass sein Volk in seiner Gegenwart ist. Das lesen wir ganz am Anfang vom Schöpfungsbericht, als er die ersten Menschen schuf und Gemeinschaft mit ihnen hatte, ganz besondere Gemeinschaft. Und dann hat die Sünde des Menschen, die Rebellion des Menschen gegenüber Gott alles zerstört. Aber Gott hat an diesem Ziel festgehalten, sein Volk wieder zurück in seine Gemeinschaft zu holen. Und überlegt mal, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich komme wieder, um euch zu mir zu holen, damit ihr für alle Zeit dort seid, wo ich bin. Ich weiß nicht, ob wir uns in die Situation der Jünger hineinversetzen können, ihre Not, ihre Traurigkeit, vielleicht Panik, die aufkam. Sie konnten und wollten sich ein Leben ohne Jesus nicht vorstellen. und ich hoffe, es geht uns auch so, dass wir uns auch ein Leben ohne Jesus nicht vorstellen können. Aber wir haben mit einem Jesus zu tun, der eben nicht körperlich vor uns sitzt, aber von dem wir wissen, dass er gegenwärtig ist. Aber die Jünger meinten eben die Person mit dem entsprechenden Körper, mit dem sie reden, den sie anfassen, den sie umarmen, mit dem sie Gemeinschaft, mit dem sie zusammen gegessen haben und so weiter und so fort. Ein Leben ohne ihn konnten sie sich nicht vorstellen. Er durfte einfach nicht weggehen. Aber Jesus sagte ihnen, es ist das Beste für euch. Es muss so sein. Er musste zurückgehen, unter anderem zum Vater, um eben ihnen und uns diese Stätte, ein Zuhause zu bereiten im Haus des Vaters. Ich glaube, wir sind alle schon einmal oder viele von uns mehr als einmal umgezogen und wir wissen, was ein Umzug an Nerven, an Kraft, an Energie, an Zeit und auch an Geld kostet. Um unser eigentliches Zuhause brauchen wir uns nicht zu kümmern. Da muss kein Umzugswagen bestellt werden. Da muss nichts renoviert werden. Da müssen wir uns keine Sorgen um den Vermieter machen. Wie wird das Verhältnis zwischen uns werden? Nicht um irgendwelche Nachbarn. Dieses Zuhause wird perfekt sein, weil es in Jesu Gegenwart ist und weil er sich darum kümmert. Manche mögen hier auf Erden schon eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus haben, aber so schön dein Zuhause auch ist, es ist nichts im Vergleich zu dem, was dich dort erwartet. Dort erwartet dich ein Zuhause ohne Streit, ohne defekte Geräte, ohne Schmerzen, ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Sünde. All das hast du immer noch in deinem jetzigen Zuhause. So schön das sein mag, so perfekt das in deinen Augen auch sein mag. Aber dort existieren diese Dinge, die uns hier Not machen, nicht. In Gottes Gegenwart, mit Jesus an unserer Seite, ist alles in Gänze perfekt und das in alle Ewigkeit. Durch Jesu stellvertretenden Sühnetod am Kreuz, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, die wir heute feiern, bekommen begnadigte Sünder einen Platz im Himmel. Daran dürfen wir uns auch gerade heute wieder neu mit großer Vorfreude daran denken und uns erinnern und Jesus für seine Fürsorge danken. Nun, auch das wissen wir, um hier auf Erden eine Wohnung zu bekommen, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wenn man selber baut, das wisst ihr, muss man auf der einen Seite etwas Geld auf der Kante haben, damit man nicht zu viel Kredit aufnehmen muss. Man muss ordentlich selber anpacken oder gute Freunde haben, die einem dabei helfen. Also viel Eigenleistung bei Bau oder auch bei Renovierungsmaßnahmen. Bei manchen Wohnungen ist ein sogenannter Wohnberechtigungsschein erforderlich. Kriterien der Vermieter müssen erfüllt werden und so weiter und so fort. Wie bekommst du diese Wohnung, von der Jesus hier spricht? Das ist eigentlich ganz einfach. Alle Kriterien, die dort für diese Wohnung erfüllt werden müssen, hat Jesus erfüllt. Dort am Kreuz. Im Glauben an ihn wirst du ein Himmelsbürger, dessen Name im Buch des Lebens eingetragen wird. Habe euch zwei Stellen mitgebracht. In Lukas 10, Vers 20, da kommen die Jünger von einer Art Missionsreise oder Evangelisationsreise zurück und sind ganz begeistert, erzählen ihrem Rabbi Jesus, dass sie Kranke gesund gemacht haben, dass sie das Reich Gottes verkündet haben, dass ihnen sogar die Dämonen untertan waren und ausfahren mussten auf ihr Wort hin. Und dann sagt Jesus ihnen, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Ist dein Name im Himmel angeschrieben? Bist du, wie Paulus im Philipperbrief das ausdrückt, jemand, der das Bürgerrecht im Himmel besitzt? Denn unser Bürgerrecht, schreibt Paulus in Philipper 3,20, ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Vertraue dein Leben, da wo du es noch nicht getan hast, diesem Jesus an, der alle Kriterien erfüllt hat, der deine Schuld am Kreuz auf sich genommen hat und der dich in seinem Zuhause, in der Gegenwart beim Vater erwartet. Es gibt aber noch etwas Weiteres, was wir mit der Himmelfahrt in Verbindung bringen können. Jesus sandte seinen Nachfolgern den Heiligen Geist. Wir blättern mal zwei Kapitel weiter in den Abschiedsreden, Johannes 16 und dort die Verse 5 bis 7. Da heißt es: Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Nun, mit dem Beistand, mit dem Parakleten ist der Heilige Geist gemeint, in manchen Übersetzungen auch Tröster genannt. Jesu Himmelfahrt war die Voraussetzung für die Sendung des Heiligen Geistes, das Kommen des Trösters. Und ihn, diesen Heiligen Geist, hatten die Jünger bitter nötig. Jesus sagt ihnen: Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Samarien und bis an die Enden der Erde. Und in der Kraft meines Geistes werdet ihr dies tun können. Nicht in eigener Kraft und Vollmacht. Und so lesen wir an anderer Stelle, wenn wir noch mal in Johannes 14 reinschauen, die Verse 15 bis 18 und Vers 26, da heißt es: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und wenn wir dann nochmal in Kapitel 16 gehen, Johannes Evangelium, die Verse 13 und 14 lesen, dann heißt es da folgendermaßen: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. In diesen kurzen Texten sind schon mehrere wichtige geistliche Wahrheiten enthalten. Der Heilige Geist wird also kommen, und er ist gekommen an Pfingsten. Das feiern wir in rund 10 Tagen. Aber dann heißt es auch, dass der Heilige Geist Besitz ergreift vom Leben der Menschen, die an Jesus glauben. Er wird in ihnen wohnen. Und er wird ihnen Gottes Wort aufschließen, damit wir verstehen, was dort geschrieben ist. Er wird die Menschen auf Jesus hinweisen, ihn groß machen, nicht sich selbst in den Mittelpunkt und Fokus stellen, sondern Jesus in den Mittelpunkt stellen. Die Verheißung wurde am Pfingstfest erfüllt. Und seit dem in Apostelgeschichte 2 beschriebenen Ereignis ist es möglich, von Gottes Geist in Besitz genommen, erfüllt und versiegelt zu werden als Gottes Eigentum. Und das hat Paulus mit folgendem Wort beschrieben aus dem Epheserbrief. Da sagt er zu den Menschen, zu den Christen in Ephesus, die eben Gläubige waren, in ihm, also in Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Gott hat seine Hand auf diesen Menschen, der an Jesus glaubt, gelegt und hat zum Ausdruck gebracht, diese Person gehört mir. Und nichts kann ihn aus meiner Hand, aus meinem Herrschaftsbereich, aus meinem Schutzbereich herausreißen. Der Heilige Geist bestätigt dies. Und dann ein drittes. Jesus, das war jetzt ein Schritt zu viel. Irgendwas ist hier durcheinander gekommen. Gucken wir mal. Da fehlt eine Folie. Schade. Jesus vertritt seine Nachfolger vor dem Vater. Und da müssen wir einen anderen Text aufschlagen, der das etwas deutlicher uns vor Augen macht. Darüber hat Rudi in der Einleitung ja schon einiges gesagt und möchte euch bitten, mal mit mir in Hebräer 4 hineinzuschauen und dort die Verse 14 bis 16 und dann lesen wir noch einen Text aus Hebräer 9. Zunächst einmal Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Denn da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was für ein Text. Da ist ein hoher Priester, der für uns eintritt, der sich mit dem Vater über uns unterhält. Ich habe mir so überlegt, glaube, wir alle kennen Situationen, glaube, wir Christen sind nicht frei davon, wenn wir in einer Gruppe zusammen sind und irgendjemand, vielleicht auf der Arbeitsstelle, ich hoffe nicht im Gemeindekontext, auf der Arbeitsstelle fängt irgendjemand an, über eine Person, die nicht anwesend ist, zu reden. Und in der Regel wird dann nicht gut über die Person gesprochen, sondern ihre Macken, ihre Fehler werden dann nochmal thematisiert. Und wie schnell kann es auch uns passieren, dass wir in diesen Strudel mit hineingenommen werden? Oft wissen wir gar nicht über diese Dinge, die da gerüchteweise weitergegeben werden. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus, der Sohn Gottes, der hätte allen Grund und alle Möglichkeiten, mit dem Vater über all das zu sprechen, was in unserem Leben nicht rund läuft. Wo er menschlich gesehen vielleicht genervt sein könnte. Der Georg, der hat es schon wieder nicht kapiert. Ich habe in der ähnlichen Situation ihm schon so oft geholfen, jetzt kommt er in eine gleiche Situation rein und schon wieder kommt Panik hoch über Sicherheitsdenken, finanzielle Sicherheit, was auch immer. Und. Also die verschiedenen Baustellen könnt ihr euch ja selber bei euch aussuchen, was so eure Anfechtungssituationen sind. Jesus könnte also über all die Dinge mit dem Vater reden und reden und reden und er hätte noch nicht mal Unrecht damit, weil es ihn ja betrifft, da wir seine Nachfolger sind und eigentlich ihm ähnlicher werden sollen. Aber was macht er? Nichts dergleichen kommt aus seinem Mund, sondern er spricht gut über uns mit dem Vater. Er vertritt uns, er sagt, Vater, alles bezahlt. Dafür war ich auf der Erde. Was ist das, ein großes Vorrecht, einen König zu haben, der nicht nur willkürlich über unser Leben regiert und herrscht, sondern der es gut mit uns meint und uns immer wieder aufs Neue vor dem Vater vertritt. Jesus musste also in den Himmel auffahren, um seinen hohen priesterlichen Dienst antreten zu können. Aber ich habe euch ja noch die Hebräer 9 Stelle versprochen, die Verse 24 bis 26. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Also auch hier eine ähnliche Aussage. Ein für alle Mal sind unsere Dinge, die uns von dem heiligen Gott trennen, geklärt, weggenommen, ans Kreuz gebracht. Und so ist der Weg zum Vater, in das Heiligtum, zum Thron der Gnade, wie wir in Hebräer 4 gelesen haben, frei. Und wir werden eingeladen, diesen Ort auch jetzt im Gebet immer wieder neu aufzusuchen, bis wir einmal leibhaftig mit unseren neuen Auferstehungskörpern dort vor dem Thron des Lammes stehen und mit vielen anderen gemeinsam anbeten werden. Nun, Satan versucht immer noch, uns anzuklagen, uns unsere Sünden aufzuzeigen, uns bei Gott zu diskreditieren oder unser Gewissen, was uns anklagt. Aber Satan hat keine Chance. Jesus ist da, der für seine Nachfolger eintritt und immer wieder betont, es ist vollbracht. Es ist alles bezahlt. Auch für diese Sünde, die vielleicht gerade mir vor Augen steht, ist Jesus am Kreuz gestorben. Und er vertritt uns aber nicht nur beim Vater, sondern hat den Weg dorthin selbst frei gemacht, sodass wir bereits hier und heute uns Gott nahen dürfen. Ein Vorgeschmack auf den Tag unserer endgültigen Erlösung und Ankunft bei ihm in seiner Gegenwart. Ja, und dann, Jesus wird wiederkommen. Jesus hat das ja in seinen Abschiedsreden schon seinen Jüngern gesagt, in Bezug auf die Wohnung, die er herrichten wird. Und dann wird er wiederkommen, um seine Jünger zu sich zu nehmen, damit sie sind, wo er ist. Und wir haben, glaube ich, auch am Anfang den Text aus der Apostelgeschichte schon gehört. Ich möchte zwei Verse noch mal kurz wiederholen. Apostelgeschichte 1, die Verse 10 und 11. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Die Himmelfahrt Jesu braucht und soll für uns nicht nur trostlose Theorie bleiben, sondern uns an die damit verbundenen Segnungen erinnern und mit dazu beitragen, unser Christsein mit Freude und tiefer Dankbarkeit zu leben. Im Wissen, dieser Jesus, mein König, wird wiederkommen und wird dafür sorgen, dass ich eines Tages bei ihm sein darf. Und diese Zeit gilt es auf unserer menschlichen Ebene, ja, auszunutzen im positiven Sinne, für unseren König da zu sein. In Lukas 19, Vers 13, da heißt es in einem Gleichnis, handelt, bis ich wiederkomme. Man könnte dieses bis auch übersetzen, während ich wiederkomme. Wir sollen also handeln. Wir sollen so wie die Jünger damals mit anderen Menschen über das Reich Gottes sprechen. Wir sollen andere Menschen einladen zu unserem König, hinweisen auf das, was er auch für sie am Kreuz getan hat. Sie mit hineinnehmen in die Segnungen, die wir von solchen Feiertagen wie heute Christi Himmelfahrt als Kinder Gottes mitnehmen dürfen. Die Himmelfahrt und Erhöhung Jesu zeigt uns heute noch, wir sind total beschenkt durch unseren Herrn und König, denn von den Folgen und dem Segen seiner Rückkehr zum Vater profitieren seine Nachfolger, die Menschen, die an ihn glauben, auch heute noch. Amen.